What the hell?
Heute sitze ich hier mit Lotho und es geht um Babylon 5. Ja, Lotho.
Hallo,
wer
Maha.
Bist du? Hallo.
Ich bin, wie du schon sagst, ich bin Lotho. Wir kennen uns, also ich kann nur mal anfangen, woher wir uns überhaupt kennen.
Ja.
Also ich war früher in Hannover aktiv, im CCC Hannover, in der Leitstelle 511.
Mhm.
Und nachdem du jetzt so viel über Star Trek und Doctor Who, was glaube ich auch noch, ja, Folgen gemacht hast, meinte ich, ja, wir müssten auch mal eine Folge machen über Babylon 5. Und haben wir uns hier auf der GPN getroffen oder haben uns verabredet, besser gesagt, um den Podcast aufzunehmen über Babylon 5. Und weil ich jetzt in Stuttgart wohne,
genau,
seit einigen Jahren.
Und da bist du natürlich aktiv im Hackspace.
Genau, im dortigen Hackerspace.
Mhm. Ja, kannst du was zum Hackspace noch sagen?
Hackspace wird jetzt bald 5 Jahre alt. Ist, ich glaube, jetzt der zweite oder wahrscheinlich der zweitgrößte Hackerspace Deutschlands mit so um die 200 Mitgliedern.
Es ist
enorm Potenzial in der Region, würde ich sagen. Also es ist relativ dicht besiedelt, relativ viel IT, also IBM, HP und so sind halt vor Ort. Das gibt halt relativ viele Leute. Dann ist die Uni relativ groß, das bringt natürlich auch viele Studenten. Und dadurch konnte sich das so gut entwickeln, würde ich mal sagen.
Ja. Ja, naja, gut, also aktive Hackerspace ist klar und jetzt, also dieses Thema Babylon 5, wie kommst du zu Babylon 5?
Früher habe ich Babylon 5 im Fernsehen gesehen.
Was ist das überhaupt? Vielleicht sagst du
das. Ja, okay, ja, das stimmt. Babylon 5 ist eine Science-Fiction-Serie, die 5 Staffeln hatte und von Beginn an auf 5 Staffeln ausgelegt war. Also sie hat eine durchgehende Rahmenhandlung. Das ist so eine Sache, die halt normalerweise nicht vorkommt bei Fernsehserien oder bisher nie vorkam. Ist in den 90ern produziert worden, in den USA natürlich. Also so mit Deutsch, andere Länder mit Science-Fiction-Serien gibt es ja eher selten. Ja, und es geht um eine Raumstation.
Mhm.
Ich glaube, das werden wir gleich noch ein bisschen tiefergehend behandeln,
genau,
dann, worum es geht.
Und dann gibt es halt auch viele Aliens, ne?
Genau, es gibt viele Aliens dabei. Die sehen natürlich zum Großteil menschlich aus, menschenähnlich. Also 2 Beine, 2 Arme, ein Kopf und ein Körper.
Mhm.
Und sind auch zufällig alle so groß wie Menschen, dass sie auch zufällig von Menschen gespielt werden können. Und haben dann unterschiedliche Haut, haben auch alle zufällig 5 Finger.
Mhm.
Meistens. Und ja.
Ja. Und da gibt es halt auch diesen Rat der Völker, ne? Und
ja,
dem gehören ja verschiedene Gruppierungen an. Vielleicht können wir die mal aufführen.
Ja, also es gibt diese Raumstation, ich kann ja erstmal was zu dieser Raumstation sagen.
Ja.
Diese Raumstation wurde gegründet von den Menschen. Um Frieden in die bekannte Galaxis zu bringen.
Mhm.
Also, dass es einen Ort gibt, der quasi neutral ist und an dem sich die Völker treffen können, um Handel zu betreiben und miteinander Verträge auszuhandeln. Handelsverträge oder Friedensverträge oder sowas ähnliches. Also quasi wie eine UN, wie die Vereinten Nationen halt das bei uns jetzt derzeit sind.
Ja.
Und es gibt dann halt die großen Rassen, die großen Völker, das sind halt 7, 6,
mhm,
ich weiß es gerade genau nicht, ich zähle sie einfach mal auf.
Dann, ja, gut.
Das sind die Narn, das sind die Mimbari, das sind die Menschen, Das sind die Centauri, das sind die Vorlonen. Und ich glaube, das war's.
Ja.
Ja, dann sind es 5.
Also jedenfalls hier nach meiner Liste.
Ah, okay, ja. Dann sind es die 5, also das sind die 5 Großen. Also quasi so eine Art wie der UN-Sicherheitsrat, die relativ viel zu sagen haben, also relativ mächtig sind. Und dann gibt es halt noch so kleinere Völker, die nennen sich dann die Liga der blockfreien Welten. Das sind dann, ja, also in der Fernsehserie werden immer einige Völker mal rausgehoben oder mal in einer Folge besprochen. Aber das ist in dem Raum, wo die alle zusammensitzen, sind das so ungefähr 20, 30, so grob würde ich jetzt sagen.
Ja.
Die natürlich alle unterschiedlich aussehen.
Ja, fangen wir doch mal mit den Namen an.
Okay. Also die Namen sind ein Echsenvolk, würde ich sagen. Also sie sehen aus wie Echsen, haben keine Körperbehaarung, haben so eine ledrige Haut mit so Punkten drauf. Also wenn man das, also es gleicht einer Echse. Die sind relativ kriegerisch und es liegt halt daran, dass sie 50 Jahre vorher ungefähr waren sie halt von einem anderen Volk besetzt, von den Centauri. Also vor 50 Jahren haben sie sich selbst befreit von den Centauri und waren, glaube ich, 100 Jahre ungefähr besetzt. Und ja, dadurch sind sie relativ kriegerisch geworden und versuchen halt seitdem auch Rache an den Centauri zu nehmen, weil sie wollen sich halt rächen für die Zeit der Belagerung, weil ihr Planet wurde aller Bodenschätze beraubt und verwüstet. Und also sie haben kaum noch Wälder, weil alles ausgebeutet wurde, was nur ging. Und sie wurden als Arbeitssklaven missbraucht für die Centauri.
Und die Centauri, kannst du da vielleicht auch noch was dazu sagen?
Ja, die Centauri sind wie so eine Art absolutistische Monarchie. Also es gibt einen Imperator. Die Centauri sagen immer, sie wären eine der großen Rassen und hätten so viel zu sagen. Und aber eigentlich sind sie seit einigen hundert Jahren im Niedergang. Also sie degenerieren quasi. Also sie kümmern sich nur noch um ihr eigenes, also um ihre eigenen Intrigen intern. Und also so ein Mord ist üblich mit Gift oder sowas. Um halt einen Posten höher zu kommen oder so, das ist halt üblich am Hof des Imperators und auch sonst. Ja, dann.
Dann blieben die Vorlonen.
Die Vorlonen. Die Vorlonen sind eine der ältesten Rassen in der Galaxis. Sie laufen, also sie bewegen sich die gesamte Zeit in einem Schutzanzug rum. Niemand weiß, wie sie aussehen. Und es gibt Gerüchte, wie ein Vorlone aussieht. Aber niemand hat es jemals gesehen. Verschiedene Völker haben Expeditionen in den Vorlonenraum geschickt. Also die Vorlonen sagen selber, niemand, also ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob sie es wirklich selber sagen oder ob es die Völker daraus gelernt haben, aber sie haben Flotten hingeschickt, um mit den Vorlonen in Kontakt zu treten. Und diese Flotten tauchten nie wieder auf. Was mit ihnen passiert, weiß niemand. Und deshalb sind sie sehr mysteriös. Und dadurch natürlich, dass sie immer in diesem Schutzanzug nur auftauchen. Und das wichtigste Feature, würde ich sagen, bei den Vorlonen ist, sie haben organische Schiffe. Also die Schiffe leben.
Ah ja.
Und das wird auch in der Serie etwas, ein Weg kommt am Rande dann auch noch zum Tragen so ein wenig. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen.
Ja, natürlich.
Die Leute sollen sich's ja auch noch anschauen. Aber das ist schon, lebende Schiffe ist schon spannend.
Das ist eine super
also
Idee.
Es sieht dann auch noch so aus, also die CGI-Technik wurde bei Babylon 5 verwendet. Und dann gibt es dann halt die Schiffe, die Vorlonenschiffe, die verändern dann die Farbe wie so ein richtiges Lebewesen und können dann auch teilweise autark fliegen.
Nicht schlecht.
Und welche Rasse wollten wir als nächstes? Was steht auch bei dir auf der Liste als nächstes?
Auf der Liste stehen jetzt so Bücher.
Ach so.
Guan und Buch Gka.
Ach so, ja, das wäre dann bei den Namen.
Das
machen wir
bei
mal.
Den Namen.
Ah,
ja,
Entschuldigung.
Schnell fertig.
Ja. Dann hüpfen wir mal wieder zurück. Also die Namen sind relativ religiös geprägt. Also sie sind bis diese Invasion der Centauri kam, waren sie halt sehr religiös oder waren sehr philosophisch Und bei den Nahen ist es so, dass sie die Kinder kriegen einen Namen und wenn sie alt genug sind, wählen sie sich einen neuen Namen. Also sie folgen dann einem Philosophen oder einem Gelehrten, würde ich sagen, der halt ein Buch geschrieben hat. Also meistens ist es ein Buch, wo drin die Lehren des jeweiligen besprochen werden. Also es gibt dann das Buch des Jiquan. Mhm. Da folgt der Botschafter, der Name. Jiquan folgt diesem Philosophen oder hat diesen Philosophen als seinen Lehrmeister quasi genommen. Also er ist seit 1000 Jahren tot, Jiquan. Also der hat vor 1000 Jahren gelebt. Und das ist, und das Buch, und die Bücher gibt es halt immer noch. Und es gibt verschiedene Lehren. So genau wird das nie wirklich besprochen, was jetzt in anderen Büchern steht. Oder es ist halt so eine Mischung aus Historien, also Geschichtsaufzeichnungen und Ansichten ins Leben, würde ich sagen. Und der Botschafter der Narren wird dann auch im späteren Verlauf er schreibt auch ein Buch über seine Erlebnisse und seine Verwandlung, die innerhalb der Serie dann auch beschrieben wird, schreibt er auch ein Buch und wird selbst zu so einer religiösen Figur, was auch zu sehr lustigen Entwicklungen führt, weil normalerweise wird man das erst mit dem Tod. Aha. Und er wird halt schon zu Lebzeiten und dann wird er von seinen Mitnamen verehrt als religiöse Figur. Dann
sind noch mehr solche Bücher?
Ja, es gibt ein paar, aber die fallen mir spontan nicht ein. Also
Descartes haben wir ja noch.
Ja, genau, das wäre ja dann der Botschafter.
Ja, okay,
das genau. war der Bilo, der Ja, Mann. Genau, dann.
Und du hast noch was, wir haben hier noch was über die Art, wie diese Bücher kopiert werden.
Ach so, ja, also die Bücher werden immer 1:1 kopiert. Also sie werden exakt so wiedergegeben, wie der Autor sie geschrieben hat. Also wenn der Autor, sagen wir mal, hat einen Schreibfehler gemacht, hat es durchgestrichen und hinten dahinter das richtige Wort geschrieben, dann wird dieser Schreibfehler immer mitkopiert. Die Farbe der Seiten ist, glaube ich, auch immer gleich. Also es sieht exakt gleich aus und es gibt in der Serie hat Jiquan dieses Buch geschrieben und hat es einem Menschen, also einem dem Sicherheitschef von Babylon 5 zum Lesen gegeben. Und der hat seine Kaffeetasse draufgestellt auf eine Seite. Und natürlich wird dieser Kaffeefleck mitkopiert. Ja. Und das ist der Sicherheitschef von Babylon 5 behauptet auch steif und fest, das wäre das der beste Teil des Buches. Und also weil sonst wird die Botschaft des Buches nicht richtig wiedergegeben. Ich glaube, so wird es begründet. Also so wie der Autor es wollte, wird es auch. Und es wird mit der Hand geschrieben, natürlich. Also der Jiquan hat es mit der Hand geschrieben.
Ja. Gut, dann haben wir ja noch die Minbari.
Die Minbari, ja. Also die Minbari sind relativ hoch entwickelt gegenüber, also niedriger als die Volonen. Die Volonen, gut, biologische Schiffe ist natürlich das Premium, was man haben kann. Ja. Aber die Minbari sind den anderen Rassen auch weiter voraus, würde ich sagen. Also eine der hochentwickelten Rassen und haben auch schon einen langen Entwicklungsprozess. Also die haben die interstellare Raumfahrt schon über 1000 Jahre auf jeden Fall.
Aber der Held ist doch zumindest am Anfang ein Mensch, ne?
Der Held ist ein Mensch. Ja. Also gibt sogar mehrere Helden.
Ja, ja, klar.
Sozusagen. Also es gibt in der ersten Staffel ist es der Commander von Babylon 5,
ja.
Commander Sinclair. Und der hat auf eigenen Wunsch, glaube ich, war es, also der Schauspieler aufgehört nach der ersten Staffel und wurde dann ersetzt durch, ich habe den Namen vergessen, Captain. Sheridan, genau, Captain Sheridan. Der wurde dann der Chef von Babylon 5 ab der zweiten Staffel. Bis zum Ende.
Ja, also wir haben hier ein bisschen Atmo im Hintergrund, weil die Fußball-Weltmeisterschaft ist, aber das nur am Rande. Ja, wir haben also jetzt, ja, wer steckt hinter der Serie oder was steckt hinter der Serie?
Also hinter der Serie steckt Michael Straczynski, der das Konzept für die Serie gemacht hat und ich meine auch die meisten Folgen das Drehbuch geschrieben hat dazu. Mhm. Er hat, also die Serie startete 92, glaube ich, war der Pilotfilm und 93 begann die Serie und lief bis 98 dann in den USA oder wurde produziert bis 98. Mhm. Und also es ist schon sehr 90er angehaucht, wahrscheinlich auch ein Tick 80er noch. Also die Kleidung sieht schon etwas komisch aus. Mhm. Manchmal, also es ist halt so ein wenig die Fortsetzung von unserer Zeit in 200 Jahren. Also es spielt 2257. Mhm. Es ist quasi die Portierung, würde ich sagen, unserer Jetztzeit oder die Zeit der 90er, 80er, 90er, so die Richtung, in das Jahr, in 250 Jahren oder 260 Jahren. Mhm. Und ja.
Ja, naja, bei so einer Raumstation denkt man ja immer so ein bisschen an Star Trek Deep Space Nine, ne?
Ja, das schon. Also die Serien kamen halt zur gleichen Zeit ungefähr raus. Deep Space Nine, glaube ich, ein bisschen eher. Mhm. Es gibt das Gerücht, oder ich, so genau weiß ich es jetzt auch nicht, ob es ein Gerücht ist. Also es wird zum Beispiel auch in der Wikipedia erwähnt, dass der Michael Straczynski das auch den Machern von Star Trek vorgeschlagen hat und die kamen dann zufällig auch mit der gleichen Idee heraus.
Ja, das habe ich auch gelesen in der Wikipedia, genau.
Und ich glaube, das werden wir nie wirklich rausfinden. Also das wird niemand zugeben, weil, naja.
Ja, aber immerhin wird es als Möglichkeit in Erwägung gezogen.
Genau.
Und dass es nicht schon leicht gelöscht worden ist, ist doch immer ein Hinweis darauf, dass was dran sein kann.
Ja, das kann gut sein. Also es gleicht sich natürlich auch vom Konzept her ein wenig. Also in der guten Raumstation, da kann man jetzt nicht viel machen, aber die beiden Serien haben sich doch schon ein Stück anders entwickelt. Mhm. Also Babylon 5 hatte halt, finde ich, einen ziemlichen Vorteil, weil sie von Anfang an CGI-Grafik benutzt haben. Mhm. Das hat es ermöglicht, mehr Raumschiffe zu zeigen, zum Beispiel auch. Wohingegen es bei Star Trek ja üblich war, da noch die Modelle zu benutzen. Also ich glaube, Deep Space Nine hat es dann erst in den letzten 2, 3 Staffeln oder so CGI eingeführt. Und vorher waren es diese Modelle, die man dann irgendwie aufgenommen hat, so kleine Modelle.
Ja, ja.
Und Und die Handlung ist natürlich anders. Also bei Deep Space Nine hast du halt dieses übliche Star Trek-Ding, wo du am Anfang abgeschlossene Folgen hast. Und am Ende gab es dann auf einmal eine größere Handlung, was es vorher ja bei Star Trek sonst nie gab. Mit dem Krieg gegen das Dominion bei DS9. Mhm. Und bei Babylon 5 ist das Konzept schon ein bisschen darauf angelegt. So, also es gibt Dinge, die man lernt am Anfang der Serie, die für die vierte oder fünfte Staffel relevant sind, die dann auf einmal wieder auftauchen. Mhm. Also Elemente. Ja. Und es ziehen sich gewisse Handlungsfäden dadurch, die man dann, wenn man die Serie zum Beispiel am Stück guckt, dann merkt man das wirklich. Mhm. Ja. Aber wirklich dann auch. Also so habe ich das halt gemacht, weil die DVD-Boxen von Babylon 5, als die rauskamen, waren die relativ günstig und dann habe ich die mir gekauft. Also im Gegensatz zu Star Trek, da hast du 100 Euro gezahlt für eine Staffel und bei Babylon 5 so maximal 50. 50 war schon teuer, 50 Euro.
Ja, ja. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass Star Trek so ein Massenphänomen war und Babylon 5 war halt immer für die Happy Few, also für so
genau. Nerds. Aber bei Star Trek haben es die Leute auch gezahlt. Ne? Und ich glaube, die haben auch nie mit dem Erfolg damit gerechnet. Warner Brothers war der war die ausführende Firma und sie haben, oder die produzierende Firma und sie haben halt relativ viel, sie waren überrascht, glaube ich, von dem Erfolg, den Babylon 5 hatte, dann auf DVD.
Ja.
Weil eine doch relativ große Fanbase, glaube ich, da war.
Ja, was ist denn das Besondere? Vielleicht kannst du das bei der Gelegenheit nochmal sagen. Ich hatte das ja vorhin gefragt, dann sind wir aber erst auf die Erklärung gekommen, was Babylon 5 ist. Was fasziniert dich so an Babylon 5?
Also,
ja, wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Ich und Babylon. Also, naja, es kam im Fernsehen und es war Science Fiction, deshalb kam ich da drauf. Und so nach einer gewissen Zeit merkt man dann mal, wie gut es ist. Also, naja, gut ist da relativ. Aber man kann halt sagen, es ist interessant, es zu schauen. Die Charaktere sind relativ interessant. Die machen auch eine Verwandlung durch, finde ich, in der Serie. Sie ist nachvollziehbar in großen Teilen. Also es ist nicht so, dass einige Charaktere sind mehrschichtig. Also die vor allem die Hauptdarsteller natürlich. Mhm. Also ich kann das mal, also zum Beispiel Jakar, der Botschafter, der Name, über den wir schon gesprochen haben, der macht halt, am Anfang ist er, will Rache haben an den Centauri und am Ende wird er halt eine religiöse Figur, die halt eher freundlich ist gegenüber, also er verzeiht den Centauri nicht wirklich, aber er kann mit ihnen leben. So kann man es beschreiben.
Ja.
Also er merkt, dass man kann nicht auf ewig auf Rache sinnen, weil das führt nicht zufrieden.
Mhm. Ja.
Und sowas halt. Also das ist halt ein Herausstellungsmerkmal. Und es ist auch sehr lustig. es gibt einige Szenen, die sehr, sehr lustig sind.
Mhm.
Und es ist jetzt, also ja, und die Völker sind, finde ich, auch sehr gut beschrieben.
Mhm. Ja. Aber gut, jetzt wissen wir vielleicht mal, wir haben ja schon über die Völker gesprochen, vielleicht so ein bisschen mehr über Babylon 5 selbst, also die Raumstation, wie so aufgebaut ist und so, das wäre ja vielleicht auch interessant.
Ja, also die Raumstation ist so ein Zylinder, so eine Zylinderform, die aus mehreren Kugeln besteht, die aneinander geflanscht sind. Und die dreht sich. Um ihre eigene Achse, um Gravitation zu erzeugen, weil die Menschen haben sie gebaut und die Menschen sind noch nicht so weit für künstliche Gravitation. Deshalb drehen sich auch, deshalb sind die Schiffe der...
Künstliche Gravitation.
Ja, aber man kann auch künstliche Gravitation mit so einem Generator erzeugen. Einige Rassen haben das schon.
Ja,
also ne, so Star Trek Gravitation, künstliche Gravitation mäßig. Und Babylon 5 dreht sich um sich selber. Also dreht sich um die eigene Achse dieser Zylinder und dadurch wird die Gravitation erzeugt. Und diese riesigen Kugeln sind halt Gärten, wo auch die Frischluft erzeugt wird.
Mhm.
Dann gibt es mehrere Ebenen. Also es gibt so die Ebene, es gibt zum Beispiel die Ebene, die braune. Ich muss gerade das, also auf Englisch heißt es, also ich habe es natürlich häufiger auf Englisch geschaut als auf Deutsch. Brown Level ist es, glaube ich.
Brown Sector.
Brown Sector, genau.
Entschuldige. Als Nicht-Experte.
Ja, entschuldige. Ja, das, das ist halt der Bereich, wo halt so die Ärmsten von Babylon 5 leben.
Mhm.
Also es ist jetzt, das muss ich dazu sagen, es ist keine Utopie. Also es ist wirklich Portierung von so einem quasi amerikanischen System in den Weltraum, in die Zukunft. Also es gibt auch Leute, die gescheitert sind auf Babylon 5. Die haben ihre Passage gekriegt von der Erde oder von irgendeinem anderen Planeten und sind dann auf Babylon 5 gestrandet und können sich kein Ticket leisten, um zurückzufliegen. Und die landen dann in dem Brown Sector. Dann, wenn sie kein Geld mehr haben, um sich eine Unterkunft zu mieten.
Aha.
Und sind dann quasi obdachlos.
Mhm.
Obwohl das in der Raumstation ja auch ein wenig komisch klingt.
Ja, das ist seltsam, das stimmt.
Und dann gibt es so normale Wohnsektoren und dann gibt es natürlich die Wohnsektoren für die Crew, für die höhere Crew und die für die Botschafter. Das ist natürlich dann die höchste Ebene.
Mhm.
Ja. Das ist so der grobe Aufbau.
Mhm.
Babylon 5 liegt in einem neutralen Raumsektor, also der niemandem gehört. Warum Babylon 5 Babylon 5 heißt, ist vielleicht auch noch relevant. Und zwar gab es vier Babylon-Stationen vorher, die alle irgendwie irgendetwas zum Opfer gefallen sind. Also Babylon 1, 2 und 3 sind explodiert. Babylon 4 ist verschwunden. Was genau passiert ist, weiß man am Anfang der Serie nicht. Also die Serie eröffnet mit dem Pilotfilm und niemand der Beteiligten oder also es ist quasi einige Botschafter werden quasi dorthin geschickt als Himmelfahrtskommando, weil es heißt, ja, wie die anderen vier Stationen wird die wohl auch mal verschwinden oder zerstört werden innerhalb der ersten paar Monate. Passiert natürlich nicht. Sonst gäbe es die Serie ja nicht so lange, aber und ja. Und also Babylon, das Schicksal von Babylon 4 wird noch geklärt. Es hat noch Handlung, ist noch handlungsrelevant. Ja, dann die Station wird dann von Commander Sinclair übernommen. Das ist quasi der Pilotfilm. Also sie eröffnen, also Babylon 5 wird eröffnet in dem Moment, wo der letzte Botschafter auftaucht. Und an Bord der Station, das ist halt Korsch, der Botschafter der Wallonen. Und das ist dann die Handlung des Pilotfilms. Es ist so ein bisschen Krimi-mäßig, weil mit Korsch etwas passiert. Und die Serie beginnt ein Jahr später. Dann. Also, und er ist dann auch die Hälfte der Führungscrew, also der erste Offizier und der Doktor werden ersetzt und durch andere Schauspieler und durch andere auch Personen in der Serie, wie das ja so üblich ist bei einigen amerikanischen Fernsehserien. Man macht erstmal den Pilotfilm, guckt, wie es ankommt und dann tauscht man die Leute aus. Und dann werden so im Laufe der ersten Staffel werden dann so die Personen vorgestellt. Also es ist immer mal Folgen über die Personen selber. Es endet, die erste Staffel endet dann damit, dass das Commander Sinclair abrufen wird und Botschafter bei den Membari wird. Und in der zweiten Staffel taucht dann Captain Sheridan auf, der also von Bruce Boxleitner gespielt, bekannt aus Tron und einigen anderen Fernsehserien.
Ich habe hier als Stichwort die Psycorps.
Ja, das, dann können wir gleich mal über die Erdallianz sprechen. Also das sind die Menschen. Also die Streitkräfte der Erde, ist die Erdallianz. Also die Erde ist quasi in Bundesstaaten organisiert mit der Hauptstadt Genf. Und die Streitkräfte der Erde ist die Erdallianz. Und das Psycorps ist eine Organisation, die gegründet wurde, um die Telepathen, die sich auf der Erde vor, also ich glaube 100 Jahre ungefähr vorher, tauchten auf einmal auf der Erde Telepathen auf. Also Menschen, die Gedanken lesen können. Und dadurch, es wurde dieses Psycorps geschaffen, die halt, also Psycorps, ne? Psycorps eigentlich also so geschrieben, um diese Menschen zu bündeln, also damit sie lernen, mit ihren Fähigkeiten umzugehen und damit sie den Normalen nicht gefährlich werden können. Also die Idee ist entlehnt aus anderen Science-Fiction-Büchern, das taucht sehr häufig auf. Bei Babylon 5, also man merkt die Hommage an gewisse Autoren.
Die ist sogar doppelt, denn der Chef von den Psycorps heißt ja...
Der heißt Alf, also nicht der Chef, sondern einer, also es gibt die Psi-Polizei, das ist quasi die Watchmen der Watchmen, sozusagen, und der heißt Alfred Bester, und Alfred Bester ist...
Ein bekannter Science-Fiction-Autor.
Genau, und das ist zum Beispiel auch der Science-Fiction-Autor, der genau das, so eine Art, also dieses Psycorps beschrieben hat in einem seiner Bücher, in... Demolition oder Demolition heißt es, glaube ich, auf Englisch. Und wo genau so eine Organisation beschrieben wird, mit genau der gleichen Klassifizierung von Telepathen. Also es gibt eine Steigerung von P1, also das ist niedrigste Stufe, bis P12. Und P12 ist quasi, es ist Psi-Polizist. Also das sind die, die alle Gedankenbarrieren, die jemand aufbauen kann, durchbrechen kann. Mhm. Also man kann sich das antrainieren, auch als normaler Mensch, dass man quasi, wenn man so grob gescannt wird, so wird es immer genannt, dass das nicht durchbrochen wird. Also dass ein Telepath jetzt nicht die Gedanken erfährt, ja, die man gerade hat.
Ja, aktuelles Thema, ne? In Zeiten des NSA-Skandals.
Ja, zum Glück haben wir das noch nicht mit den Gedanken.
Aber nah dran, also die NSA weiß also schon so viel, dass sie eben noch unter Umständen wissen kann, was die Leute denken.
Ja.
Naja, wie auch immer. Also Alfred Bester muss ich unbedingt empfehlen, weil Alfred Bester wirklich ein toller Science-Fiction-Autor ist. Der hat zum Beispiel sehr viele Kurzgeschichten geschrieben über Zeitreisen und die verschiedenen Probleme, die da entstehen, wenn man halt mit der Zeit oder gegen die Zeit reist. In die eine Richtung geht es ja leicht, das machen wir ja auch. Aber zurück ist halt schwieriger oder irgendwelche Sprünge in die Zukunft. Und das ist einfach, also wer sowas mag, sollte Alfred Bester lesen. Das da lang und breit in den verschiedenen Stories erzählt wird.
Ja, also auch Demolition ist ein sehr gutes Buch. Ja. Und ich glaube, Tiger ist, glaube ich, auch sehr bekannt von ihm. Aber das ist dann eher nicht Telepathie, sondern so ein man kann, die Menschen können teleportieren, glaube ich, war das.
Ja, das ist ja, diese Kurzgeschichten sind auch oft Vorlagen für Filme gewesen. Hm. Ich glaube, dieser Film The 13th Floor, der ja auch von Fassbinder mal.
Ja, und von Emmerich dann später.
Und das ist, glaube ich, geht auch in eine Kurzgeschichte von Alfred Bester zurück.
Das wusste ich jetzt
gar nicht. Also, da bin ich nicht ganz sicher. Muss man nachgucken. Ja.
Wo waren wir? Psycho.
Genau.
Also, Alfred Bester ist der Polizist, der häufiger auf Babylon 5 auch taucht. Mhm. Also quasi der Repräsentant, wenn irgendwas, wenn das Psycho irgendwas will und das Psycho hat irgendeine eigene Agenda, die man dann später noch erfährt, oder also, na gut, es sind halt Supermenschen, die auch nur normale Menschen sind, also sie wollen halt gern mehr Macht haben.
Mhm. Ja.
Und das ist halt das Problem dabei. Mhm. Und das Problem ist natürlich auch, wenn du Menschen nimmst, die besondere Fähigkeiten haben und alle anderen haben Angst vor ihnen und du steckst sie in Organisationen, dann haben beide Seiten Angst. Und die Telepathen wollen sich vor den Normalen schützen, weil sie Angst haben, sie werden umgebracht, weil sie können ja irgendwie die privaten Gedanken von allen und lesen. Und das ist halt schon, sie wollen sich halt auch selber schützen. Ist ja auch verständlich.
Ja.
Und die Telepathen treten halt als so eine, ja, sie tragen immer dunkle Kleidung, tragen Handschuhe, weil wenn man Handschuhe trägt, dann kann man nicht aus Versehen von jemandem die Gedanken lesen. Also wenn man die Hände von jemandem anfasst, kann es halt passieren, dass man aus Versehen die Gedanken liest. Und das will man ja nicht.
Ah, okay.
Oder die Telepathen lernen dann nicht, in ihre Umgebung zu hören.
Mhm.
Also so, es wird so beschrieben, wenn ein Telepath quasi nicht drauf achtet, empfängt er alles. Also wie so ein Radioempfänger.
Mhm.
Also er empfängt alles in seiner Umgebung und kriegt alles mit. Vielleicht als so ein Hintergrundrauschen, wo dann irgendwann mal vielleicht ein bisschen was raussticht. Also so könnte ich mir das jetzt vorstellen, wie als wenn so 30 Fernseher um einen rum verschiedene Sendungen übertragen und ab und an hört man dann mal irgendwas raus.
Mhm.
Und die Methode bei den Telepathen ist halt dann so Reimsätze, sich die gesamte Zeit vorzubeten.
Mhm.
Also in Gedanken immer so Kinderlieder zum Beispiel durchzugehen, um quasi das Gehirn auf irgendwas anderes zu konzentrieren.
Ah ja. Ja. Wie ist denn da das Verhältnis der Staffeln untereinander? Gibt es da irgendeine Struktur?
Ja, also es ist natürlich wie bei jeder Serie, es endet immer gut mit einem Cliffhanger.
Mhm.
Also das ist ja dann sehr beliebt. Also das bei Babylon 5 war es halt so, war eigentlich auf 5 Staffeln angelegt und am Ende in der 4. Staffel war nicht ganz klar, ob eine 5. produziert würde, ob das bezahlt wird. Und deshalb wurde die Handlung der 5. Staffel in die original 4. mit integriert und deshalb ist die 4. relativ gepackt mit großen Schlachten und viel Handlungssträngen, die ins Ende laufen.
Ah ja.
Und Also es fängt halt ganz locker an, die erste Staffel ganz locker, zweite wird dann schon ein bisschen, da merkt man dann schon die größere Rahmenhandlung dabei. Und in der dritten und vierten, also in der dritten wird es dann noch stärker und in der vierten explodiert es, würde ich mal sagen, und führt Richtung Ende. Das merkt man dann schon sehr stark. Und die fünfte ist dann wieder so, wir haben jetzt das Geld gekriegt für eine fünfte Staffel und müssen sie jetzt produzieren. Und deshalb hat sie so manchmal ihre Tiefen. Also meine persönliche Lieblingsstaffel ist die vierte, dritte und vierte. Vierte besonders.
Na, du hast mal gesagt, die ersten drei Staffeln sind die Vorgeschichte für die vierte.
Ja, so kann man es auch sagen. Also die vierte, da endet halt der Großteil.
Ja. Jetzt haben wir ja schon davon gesprochen, dass die Nahen so religiös sind. Gibt es da noch mehr Religionen?
Also die Mimbari als Volk haben sich mal aufgeteilt in drei Kasten. Mhm. Die Arbeiterkaste, die Kriegerkaste und die religiöse Kaste. Und jede ist für was anderes verantwortlich. Gut, der Name sagt schon alles, die einen bauen, die anderen führen Krieg und die anderen kümmern sich um Seelenheil sozusagen. Genau. Aber die Mimbari selber haben eigentlich keine Religion, sondern die Religion der Mimbari ist eher so ein, ich würde so in Richtung vielleicht zu so Buddhisten sagen. Also sie glauben nicht an Gott, sie glauben an, also sie sagen, das Universum ist, also wir sind Teil des Universums und das Universum hat uns erschaffen, also alle Lebewesen in sich selbst, um sich selbst zu verstehen. Weil das Universum als eigenständige Entität sich nicht selbst verstehen kann. Und deshalb hat es die Lebewesen in sich selbst geschaffen, um sich selbst zu verstehen.
Aha. Ja, das ist schon sehr philosophisch.
Ja, es ist sehr philosophisch. Und es gibt dann auch, also sie sind nicht nur religiös, sondern auch so traditionsbewusst. Mhm. Oder haben viele, also sie haben für alles Rituale, also für Heirat kommt drin, wird auch in der Serie behandelt. Und dann müssen bestimmte Sachen gemacht werden. Wenn es auf eine Heirat zugeht, dann muss die zukünftige Ehefrau eine Nacht am Bett ihres Mannes wachen und darf nicht schlafen. Zum Beispiel, um zu sehen, wie er schläft. Weil dann erfährt sie sein wahres Gesicht. Also was. Oder die Mimbari schlafen nicht gerade, sondern sie schlafen im 45-Grad-Winkel. Aha. Was für einen Menschen, wenn man auf einem Mimbari-Schiff ist, natürlich echt schwierig ist. Es wird, also nicht flach zu liegen, weil flach ist tot. Also nur die Toten liegen gerade. Und die Lebenden schlafen im 45-Grad-Winkel auf so
45 Grad?
Nee, 45 oder, also es ist so ein bisschen gekippt. Nee, ist nicht 90, also, 90 ist, also Grad ist 90 Grad, nee, 90 Grad wäre ja rechter Winkel.
Ja.
45, ja, ich glaube 5.
Das ist ja ganz spitz und das sind 45 Grad.
Ja.
Also
ja,
so will man schlafen.
Ja, also für die Menschen ist es auch unerträglich, so zu schlafen.
Ja,
es kann auch weniger sein. Auf jeden Fall ist es nicht gerade und für Menschen wohl sehr unbequem.
Ja. Da haben die da so spezielle Betten.
Ja, die haben dann so, also es sind eigentlich so Platten mit ein bisschen Stoff drauf. Und da liegen die dann und auch keine, also es werden natürlich nur Kriegsschiffe gezeigt. Ne?
Ja, ja.
Das ist ja dann ein bisschen anders. Das ist dann so ein Raum mit so 10 Betten.
Und die treffen sich doch auch auf der Raumstation.
Ja, da liegen sie. Also ja gut, da kann man ja den Wünschen entsprechend ausstatten.
Ja, aber kommen die denn damit zurecht? Denn ich meine, so Außerirdische leben doch vielleicht in einer ganz anderen Atmosphäre.
Zufällig leben die meisten in der gleichen. Aber es gibt auch so einen Sektor, der nur für die Aliens ist, wo man dann auch die anpassen kann. Die Quartiere an die an die jeweilige Atmosphäre, die laufen dann halt im Schutzanzug rum.
Naja.
Sonst. Naja. Ist ja natürlich auch besser, dann braucht man niemanden schminken. Keinen Schauspieler. Ne? Also es gibt nicht so viele, aber.
Wenn so einen richtigen realistischen Science-Fiction macht, dann ist eigentlich das ganz einfach, weil die alle in die Schutzanzug.
Zufällig haben die alle und man kann nicht reinschauen in die Helme und so. Ja. Also es gibt einige Völker, die dann gezeigt werden.
Ja, das mit den Religionen habe ich deshalb auch gefragt, weil es gibt ja ein Babylon 5 Wiki, ich kann es ja schon mal verraten, also babylon5.wikia.com, und da gibt es extra eine Kategorie Religion. Also das scheint den Swatschinski sehr interessiert zu haben.
Also ja, also die Menschen haben natürlich auch noch Religion. Also, ja. Also der erste Offizier, Susan Ivanova, ist zum Beispiel nicht praktizierende Jüdin. Mhm. Also sie praktiziert ab und an mal, ich weiß nicht mehr, welches Fest sie genau in der Serie, ich glaube, das ist ein Todesfall in der Familie gewesen, dann gibt es dann so eine jüdische Trauerfeier quasi. Und aber es steht jetzt nicht so groß hinaus bei den Menschen mit Religion und so, finde ich auch gar nicht.
Ist jetzt es geht ja um die Religionen der Außerirdischen, wenn die da alle so.
Aber es taucht dann auch später auf Babylon 5 eine Gruppe Mönche auf, die sich auf Babylon 5 ansiedelt. Aha. Die das ist also ein Mönchsorden, der seine Arbeit damit leistet. Die quasi Mönche, die mit Hightech umgehen und dann Hightech-Berufe. Also die Brüder haben halt Hightech-Berufe erlernt alle und haben sich dann diesem Orden angeschlossen.
Mhm. Ja, natürlich gibt es auch in der Wikipedia ja zahlreiche Artikel zur Serie. Also zum Beispiel auch über die Charaktere und so. Das führt eigentlich gleich ein bisschen dazu, du hattest ja vorhin gesagt, dass die Serie auch so überzeugt war, dass keine eindimensionalen Charaktere sind, sondern direkt so eine Charakterentwicklung stattfindet. Könntest du das nochmal vielleicht illustrieren an einem Beispiel, wie das ist mit der Charakterentwicklung?
Also zum Beispiel Jakar. Er fängt halt an als er will Rache haben an den Centauri. Mhm. Also eigentlich wollen das alle Narren. Rache an den Centauri und er fängt dann halt an, also es beginnt dann natürlich erst nach ein, zwei Staffeln, also er tut halt alles, um den Centauri eins reinzuwürgen. Mhm. Aber er beginnt dann langsam zu verstehen, also es gibt einen speziellen Fall, nachdem er dann wirklich, er nimmt eine Droge, so viel kann ich glaube ich verraten, um einen Anschlag durchzuführen. Mhm. Er hat dadurch Visionen und die verwandeln ihn dann im Laufe der Zeit. Also er ist dann deshalb auch im Gefängnis und in der Zeit 40 Tage ist es glaube ich und in der Zeit kommt er halt zu sich selbst und legt seinen neuen Lebenspfad quasi da für sich.
Mhm. Ja.
Und am Ende der Serie ist er nicht der beste Freund der Centauri, aber er wie ich schon sagte, er realisiert, dass Frieden, also dass er den Centauri nicht vergeben kann für das, was sie ihm getan haben, aber wenn er sie weiter bekämpft, dann wird es nie enden zwischen den Völkern.
Ja, klar. Ja.
Weil man muss irgendwann mal miteinander klarkommen.
Mhm. Naja, also ich finde das schon interessant, dass es auch hier wieder Drogen erwähnt werden. Das ist ja auch so ein Thema im Science-Fiction, gerade so dieser Zeit. Also 70er Jahre spielen ja Drogen auch immer eine Rolle. Ich vermute mal, dass das so aus der Außen, also aus der
Hippie-Zeit noch.
Ja, genau.
Ja.
Ja, irgendwie da reingetragen wird. Keine Ahnung. Aber
ich glaube, das hast du bei also die Science Fiction ist ja nicht. Ist ja kein Block. Also ich meine, es ist ja, Science Fiction ist ja eigentlich nur die Wirklichkeit in die Zukunft verlegt.
Genau, da geht es natürlich immer um uns.
Genau, also es ist ja einem selbst den Spiegel vorzuhalten. Genau. Ich glaube. Mhm. Aber ich finde, das wird auch in der die Science Fiction wird einfach nicht gut genug angesehen. Also es ist halt den Menschen zu zeigen, wenn du jetzt so weitermachst, was passiert dann mit dir oder mit deinen Kindern oder mit der Menschheit in der Zukunft?
Naja, das ist eigentlich immer so bei Literatur. Ich meine, wenn du dir anschaust, das hieß dann zwar nicht Science Fiction, aber wenn du dir anschaust, was da so die Epen, die alten Epen, die vorantiken Epen, das sind ja auch oft so Parabeln und dann natürlich die ganze in der Antike, das Verhalten der Götter auf dem Olymp ist ja auch zutiefst menschlich und man kann daraus eben Parallelen ziehen und letztlich auch die Geschichten in der Bibel sind auch haben oft auch exemplarischen Charakter. Es gibt ja da sogar die spezielle Textsorte der der Parabel, Gleichnis, des Gleichnisses. Ne? Und das ist ja schon auch so, dass es immer einen Bezug zur Lebenswirklichkeit hat und sozusagen dann auch eine moralisierende Wirkung oder so. Und ich denke, das ist bei Science Fiction eben auch so, weil es eben einfach bei Literatur so ist.
Ja.
Und man hat natürlich bei Science Fiction diese schöne Möglichkeit, das dann auch in so eine, ja, in so eine besondere Welt zu versetzen, damit eben auch
man kann die Welt quasi von außen betrachten,
ja.
als externer Beobachter, und dann rausfinden, was falsch läuft. Das ist, würde ich auch mal sagen, war es so in Diktaturen auch teilweise so beliebt. Also quasi die Kritik in sowas zu verpacken. Hier, guck mal, in der Zukunft, da könnte das passieren.
Genau, ja. Ja, zu den wichtigen Charakteren. John Sheridan hast du schon genannt.
Ja.
Kannst du noch was zu dem sagen?
Also er ist halt Captain der Erdallianz. Mhm. Hat im großen Krieg gegen die Mimbari gekämpft, der 10 Jahre vor Beginn der Serie gespielt hat. Ist Kriegsheld gewesen. War in dem, also die Mimbari und die Menschen haben Krieg geführt, das kann ich ja erstmal sagen, und zwar aufgrund eines Missverständnisses haben sie Krieg geführt. Mhm. Die Menschen, obwohl sie technisch unterlegen waren, haben Mimbari-Schiff angegriffen, weil sie Zeichen falsch verstanden haben. Und das hat dazu geführt, dass die Mimbari die Menschen angegriffen haben, also der oberste Führer der Mimbari wurde getötet, und das hat bei den Mimbari dazu geführt, also bei der Kriegerkaste, dass sie Rache nehmen wollten. Mhm. Und die Mimbari haben dann kurz bevor sie vor der Erde standen, also die Schiffe die große Mimbari-Flotte ist quasi im Erdorbit gewesen, hat fast die gesamte Erdflotte niedergemetzelt, die letzten, die standen, nach 3 Jahren Krieg, und haben dann auf einmal aufgehört. Mhm. Und das möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, weil das ist ein interessanter Plot in der Serie. Und weil das ist so, in der ersten Staffel wird das auch so gesagt, niemand weiß, warum die Mimbari aufgehört haben, den Krieg zu führen. Sie haben einfach sich ergeben. Mhm. Sie haben sich gegenüber den Menschen, sie hätten quasi nur noch die Erde einnehmen müssen und alle Menschen niedermetzeln oder bombardieren aus dem Weltraum. Sie hätten einfach nur noch das machen müssen und nichts. Und sie haben kapituliert gegenüber dem Volk, das quasi schon am Rande des Todes war. Mhm. Und deshalb hat die Erdallianz gesagt, wir gründen jetzt diese Babylon-Station, damit wir alle miteinander reden können. Mhm. Und Captain Sheridan ist halt Kriegsheld gewesen, weil er im Mimbari-Krieg der einzige Mensch gewesen war, er hat ein Schiff der Mimbari zerstört. Das hat sonst niemand geschafft im gesamten Krieg. Und deshalb ist er halt bekannt und wird halt als der Sternzerstörer betitelt von den Mimbari. Mhm. Und die Mimbari sind, ich würde mal sagen, sehr sauer auf ihn, weil es auch noch das Flaggschiff war, was er zerstört hat. Und dann auch noch mit einem Trick. Aha. Das wird auch in der Serie mal gezeigt. Also in einem der zusätzlichen Filme, die es gibt. Mhm. Und er ist Sohn eines Diplomaten gewesen, ist relativ weit gereist. Auch bevor er der Erdallianz beitrat, und sehr gebildet, und hat, bevor er nach Babylon 5 wechselte, hat er Missionen gemacht, um neue Völker zu treffen, und hat auch, also so erst Kontakt mit Völkern gemacht, und ist, ich würde nur sagen, gebildet. Im Gegensatz vielleicht zu einigen anderen, die nur Militär sind.
Ah ja.
Ja, er ist er entwickelt sich dann auch weiter.
Ja, klar.
Mehr möchte ich dann auch nicht sagen.
Genau. Ja, jetzt ist natürlich so, also das Besondere, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja, dass es hier erst die Serie gibt und dann die Bücher zur Serie. Ne? Dann oft hat man es ja so, dass man irgendwie ein Buch hat und daraus wird dann eine Serie. Gut, naja, bei Star Trek hat man die Idee gehabt. Der Roddenberry hat auch erst eine Serie gemacht.
Ja.
Also hatte er
die Bücher.
In der Welt erlebt,
aber ich denke mal, bei Star Trek ist es halt so, weil das denen nicht anders hätte verkaufen können. Also
ja,
das ist halt das Western-Konzept, kannten die.
Ja, ja.
Ne? Und
Ja, aber es wird trotzdem erzählt, das mag ja eine Falschinformation sein, dass, dass der Roddenberry, der halt Star Trek erfunden hat, eben tatsächlich erst einen Western geschrieben hat und den dann... aber es stimmt natürlich, es ist klar, es war ja auch eine der ersten Serien dieser Art und dann hat man natürlich, ich meine, Star Trek sagt das ja schon, das Konzept Trek ist ja das, das der Eroberung des Westens. Klar, also das ist schon nachvollziehbar. Wie ist es jetzt bei Babylon 5? Also es gibt da auch Bücher.
Es gibt auch Bücher, aber mit den Büchern habe ich mich jetzt nicht so großartig beschäftigt. Ich lese dann, also ich gucke halt die Fernsehserie, das ist, aber die Bücher dazu muss ich jetzt nicht unbedingt lesen. Also ich finde halt, die Serie ist halt interessant.
Ja.
Dabei. Aber also es gibt, glaube ich, auch nicht so gigantisch viele. Also bei Star Trek oder Star Wars gibt es natürlich wesentlich mehr Bücher.
Gibt's aber Fanfiction gibt es
auch. Ja, natürlich, Fanfiction gibt es immer.
Und wenn wir schon bei Fanfiction sind, dann gibt es natürlich sicherlich auch Slash-Fiction.
Ja.
Vermutlich.
Gibt's ja, gibt es. Also habe ich schon mal gehört von, dass es das gibt bei
also Babylon 5. Also kurze Erklärung, was ist Slash-Fiction? Naja, da werden halt, das ist halt mehr so romantische Literatur als Spin-off, wo dann verschiedene Leute, also Charaktere aus der Serie in ein romantisches Liebesverhältnis gesetzt werden oder zumindest, dass sie Sex miteinander haben. Deshalb Slash, weil halt zwei Namen kommen, die halt also bei Star Trek dann eben Kirk und Spock. Kirk slash Spock. Und dann gibt's halt irgendeine Liebeserzählung. Getreu der Rule 34. Genau. Ja, nee, also wie gesagt, es ist schon interessant, dass bei den Science-Fiction wir das öfter haben, dass es halt so eine Serie gibt und dann halt irgendwelche Spin-Offs.
Aber ich denke, das ist auch immer den Fans geschuldet, weil so eine Serie ist halt teuer. Mhm. Also so eine Serie, Fernsehserie zu produzieren, kostet halt enorm viel Geld, aber so ein Buch zu schreiben, dann das ist halt ein Autor, den setzt man da dran, dem gibt man ein bisschen Skript und der schreibt einem das. Also es ist auch schon Arbeit, aber es ist doch billiger, als irgendwie 2 Millionen für eine Folge auszugeben, wie es bei vielen Science-Fiction-Serien so ist.
Es gibt ja diesen deutschen, das deutsche Science-Fiction, der Raumpatrouille Orion. Da gab es ja, glaube ich, auch irgendwie nur eine Staffel oder
da gab es 7 Folgen, aber es gab irgendwie 40 Wahnsinn, Bücher oder...
75 Bücher. Also das ist schon irgendwie...
Ja, das ist halt... Aber ich bin mir bei Raumpatrouille Orion auch nicht sicher, was da zuerst war. Ob die erst die Bücher verfilmt haben oder ob es die Bücher zuerst gab oder erst die Serie oder ob es gleichzeitig war.
Ja, das weiß ich nicht genau. Ja. Das müsste man nachschauen. Aber ich glaube, es war auch erst die Serie und dann hatte man die Bücher als Spin-off. Und da gibt es natürlich noch erfolgreichere Perioden. Das war nie eine Serie, aber als Bücher...
Es gab einen Film von Perioden. Es gab einen Film aus den 70ern, der absolut schlecht war.
Naja, aber es gibt halt diese
Heftserie
und die gibt es ja immer noch. Also da wird mit ganz, ganz vielen Autoren, die dafür geschrieben haben, immer mehr... Und das ist, glaube ich, sogar ein richtig deutsches Phänomen. Gut, Raumpatrouille Orion ist auch ein deutsches Phänomen.
Ja. Leider haben wir keine gute deutsche Science-Fiction-Serie mehr. Nein. Also Raumpatrouille Orion ist ja quasi unsere einzige Serie. Ja.
Die nicht schlecht war. Also
in der Zeit sicherlich war die...
Also ich meine, heute lacht man sich eher kaputt über die, wie die das dargestellt haben, weil sie ja keine richtige Tricktechnik hatten und auch die Ausstattung der Raumschiffe war so ein bisschen komisch. Da erkennt man dann den Bügeleisen und so diverse andere Küchen.
Ich finde das jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Nö. Also das hat halt... Es muss ja nicht alles immer so hochglanzpoliert sein wie bei Star Trek. Also ich meine, das kostet ja auch einen Haufen Geld. Und man wollte halt Geschichten erzählen, denke ich. Und das ist
bei Raumpatrouille Orion sehr gut gelungen. Also das ist schon auf einer Ebene von der Geschichte her mit den Science-Fiction-Filmen, die wir da aus den USA haben. Es ist dann nur nicht fortgesetzt worden. Und nichts anderes gibt es.
Das ist schade.
Ja, ich habe hier das Stichwort Interlack. Was ist denn Interlack?
Interlack ist so eine Kommunikationssprache zwischen, also es wird nie richtig erwähnt, also es wird dann immer Interlack, also sie sprechen uns auf Interlack an, wird dann so gesagt. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal vermuten, ist so eine Art, vielleicht so eine Art Kunstsprache oder sowas, was alle Rassen verstehen.
Das ist es eben, das ist eine arabische Hilfssprache. Ne? Und das finde ich eigentlich auch interessant als Idee, denn also, es klingt zwar immer gut, wenn wir da bei Star Trek da diesen automatischen Übersetzer haben und so, aber eigentlich kann das nicht funktionieren. Der automatische Übersetzer hat mich eigentlich noch nie wirklich überzeugt.
Nee, ich finde es auch unrealistisch. Ja, weil die Leute sprechen ja trotzdem. Ja, also man ist ja dann so wie bei den Dokus auf N24 oder so, wo man dann beides hört, theoretisch.
Ja. Eigentlich müsste man da auch beides hören. Und dass beim automatischen Übersetzer dann plötzlich bestimmte klingonische Wörter nicht übersetzt werden, ist auch seltsam. Ne? Also mich hat der automatische Übersetzer nicht wirklich überzeugt. Vor allen Dingen, weil ich ja als Sprachwissenschaftler da viel mit solchen Fragen zu tun habe. Und das ist halt schon sehr, sehr schwer, unter menschlichen Sprachen eine automatische Übersetzung hinzukriegen und das eben auch sofort. Und geschweige denn bei solchen, also wenn da wirklich große Unterschiede bestehen, halt im Sprachsystem und überhaupt in der kulturellen Welt, dann ist das Übersetzen ja schwierig. Wenn der kulturelle Kontext dann ganz anderer ist, kann man schon nicht mehr übersetzen. Wird übrigens auch einmal irgendwo thematisiert, da gibt es irgendwo bei Star Trek das eine Volk, was da immer in Metaphern spricht, wobei ich mich auch frage, Warum, wie
haben die mal sprechen gelernt?
Wenn der sonst so gut ist, dieser automatische Übersetzer, warum geht es da gerade nicht?
Ja.
Also das, und dass es da eine Verständigungssprache gibt, so eine Art Esperanto, ist eine wirklich gute Idee. Also das,
ja, vielleicht auch nur eine Vereinfachung. Also so eine Art Grundwortschatz oder so.
Einfache Sprache. Ja. Ja, so funktioniert das einfach auch mit der Verständigung. Ja, also wir müssen ja jetzt nicht unbedingt Esperanto nehmen. Auch das internationale Englisch ist irgendwie eine vereinfachte Form des Englisch. Das ist ja nicht das Englisch, was in Großbritannien gesprochen wird. Also das ist schon auch eine Art Hilfssprache. Also wie gesagt, der Vergleich Esperanto ist, glaube ich, ziemlich gut. Und ich glaube, daran hat auch hier der Autor gedacht. Also wenn ich mir den Artikel durchlese über Interlag in der Babylon 5 Enzyklopädie, dann merkt man, das ist die Idee, die dahinter steckt, ist halt Esperanto. Und das ist auch nicht der einzige Fall, wo Esperanto in der Science-Fiction-Literatur auftaucht. Ne? Das Beispiel, was ich sehr eindrucksvoll finde, ist der Mangataka, dieser Film. In der englischen Originalfassung. Hm. Da sind halt die Durchsagen auf dieser Raumfahrstation alle auf Esperanto. Komischerweise nur in der Originalfassung, nicht in der Übersetzung.
Ja, in der Deutschen hat es dann niemanden den deutschen Zuschauern zumuten wollen, wahrscheinlich. Das ist irgendwie.
Wahrscheinlich haben die Texte in das Drehbuch schon auf Englisch reingeschrieben. Und dann hatten sie halt einen Experten beauftragt, der das dann an Esperanto eingesprochen hat. Für die Übersetzung in die anderen Sprachen sind die dann aber immer von dem englischen Original ausgegangen, haben das dann auch übertragen, dann ins Deutsche und dann ist halt alles auf Deutsch.
Ja, stimmt, das könnte gut sein.
Ja, irgendwie sowas.
Und es fällt ja auch nicht auf, also ja, weil es ja keine Lippenbewegungen gibt.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Ja, und sonst die Sprache von Außerirdischen ist ja...
Also die tauchen auf,
ja.
Aber meistens sprechen sie Englisch und so ja, Englisch halt. Also sie sagen, sie sprechen Englisch. Also sie haben Englisch gelernt.
Okay.
Die Botschafter haben Englisch gelernt. Also es gibt natürlich ein paar Rassen, die benutzen so einen Übersetzer.
Mhm.
So ein elektronisches Gerät. Mhm. Also wenn es natürlich Völker gibt, die keine Sprechorgane haben, die Englisch, dann hört man dann so ein und dann kommt Englisch raus. Also so ein Stephen Hawking Englisch, so in der Richtung
das
dann.
Das ist ja schon wieder realistisch.
Aber sonst bei den anderen heißt es, die anderen Völker sagen eigentlich, also die von Menschen dargestellt werden oder Menschen ähnlich aussehen, sagen eigentlich, sie haben Englisch gelernt. Zur Vorbereitung.
Mhm.
Einige haben auch natürlich auch Akzent und sie unterhalten sich auch teilweise über die Unzulänglichkeiten oder gewisse Dinge auszudrücken, wenn sie etwas erklären, wie es bei ihnen auf der Heimatwelt ist. Dann sagen sie dann schon mal, ja, das lässt sich im Englischen nicht ausdrücken oder das ist oder wir haben da andere Klassifizierungen für. Sowas halt, aber das ist ja dann auch andere Kultur halt, ne? Wenn es das Wort nicht gibt.
Ja, ja, klar. Ja.
Und, nee, also Englisch scheint die Umgangssprache auf Babylon 5 zu sein. Mhm. Mhm. Einige Völker haben natürlich dann, also einige Personen oder Botschafter haben auch einen Akzent. Also mhm. der Botschafter, der Centauri, hat so einen russischen Akzent, so einen leichten. Also der Schauspieler ist auch, ich glaube, der ist Ukrainer, ich bin mir aber gerade nicht so ganz sicher. Also kommt so aus dem Ostblock, also der Name auf jeden Fall. Und ich glaube, sein normales, also erstmal eingewandert in die USA und hat halt so einen russischen Akzent, würde ich es jetzt vermuten, einfach mal vom Hören.
Ja, ja, klar. Ja.
Bringt natürlich auch ein bisschen, das wird natürlich auch ausgenutzt, um zu zeigen, dass er wirklich ein Außerirdischer ist, der das nicht als Muttersprache gemacht hat.
Ja. Ja.
Ja,
ja, also wie gesagt, sonst so Sprachen der Außerirdischen gibt es nicht. So
wie
Klingonisch oder Na'vi. Avatar gibt es ja diese Sprache, ja. Na'vi. Ja.
Ja, also sie tauchen jetzt nicht so gigantisch auf. Also die meisten Dinge werden eigentlich auf Englisch gemacht und ansonsten gibt es halt Untertitel, aber es ist jetzt nicht so prominent wie jetzt Klingonisch, wo es eine komplett eigene Wörterbücher am Ende gibt oder so.
Ja, ja.
Nee, so ist es nicht.
Also man hört die Außerirdischen nicht.
Man hört sie ab und an. Also so
mal mit ihrem Geschnurre da, die können ja, die hört man.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es die, also die Pakmara, die
war eigentlich,
Pakmara, die haben so quasi, die sehen so aus wie Insekten, so ein bisschen, und haben so Rüssel runterhängen, und die Pakmara weigern sich eigentlich, also sie könnten Englisch.
Aha.
Sie könnten Englisch sprechen, sie weigern sich aber konsequent, es zu sprechen. Also sie sprechen nur ihre eigene Sprache.
Das sind doch irgendwie diesen Übersetzungsgerät.
Ja, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob die das sind, aber es gibt noch so eine Rasse, die so wirklich aussieht wie so Bienen. Also die haben so eine andere Atmosphäre natürlich, ne? Und haben dann so einen Helm auf und sehen aus wie so eine Fliege oder Biene, also wie so ein Kopf von einem Fliegen- oder Bienenähnlichen Insekt. Ja. So sehen die aus, und die haben so einen Übersetzungscomputer, und die Pakmara, ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Naja, wie auch immer. Also ich finde es jedenfalls gut, wenn halt in so Filmen die Außerirdischen auch mal außerirdisch sprechen,
ja,
und nicht alle immer nur Englisch. Das ist einfach so, so weit weg von einer möglichen Realität. Und wie gesagt, ich finde es halt gut. Ich finde das auch sonst gut bei Filmen. Ne? Also so ein Film wie halt Inglourious Basterds, wo sie dann eben Englisch sprechen, Französisch sprechen, Deutsch sprechen, so wie das auch realistisch ist, und dann kommen halt unten die Untertitel dazu. Das kann man doch machen. Und ich finde, also, wie gesagt, eine meiner Lieblingsszenen ist ja immer Christoph Waltz am Anfang von Inglourious Basterds, wo er dann eben als Deutscher, also Gestapo-Offizier, glaube ich, oder weiß ich nicht,
SS ist er, glaube ich. Genau. Ich habe ihn erst neulich geschaut, also SS ist es, glaube ich.
Ja, und da ist er ja da in Frankreich auf der Suche nach Juden und spricht dann halt mit den französischen Bauern Französisch, auch noch mit so einem stark deutschen Akzent. Ich glaube, er kann es besser. Er hat da nur, um es rüberzubringen, aber das ist sehr authentisch eigentlich.
Ich fand auch sein Englisch mit so einem deutschen Akzent war auch dann sehr gut, weil ich glaube, er wechselt ja dann aufs Englische, weil er ja sagt, er kann es nicht so gut auf Französisch ausdrücken.
Ah ja. Ja, das ist ganz witzig. Ja, also ich finde diesen Satz auch immer, das ist ein bisschen, wenn man drauf haben, wie man wascht, für die Bravo. Also mein Herr, ihrer Familie und ihren Kühen sage ich Bravo. Zu ihrer Familie und zu ihren Kühen sage ich Bravo. ja, also wie gesagt, so muss das sein. So müsste es eigentlich auch im Weltall sein.
Ja.
Dann, ja, also wie gesagt, das finde ich halt immer gut. Deshalb finde ich auch so Sachen wie bei Star Trek, dass die dann eben doch Klingonen und andere haben, die dann auch mal so eine Sprache sprechen. Man muss ja nicht immer gleich eine ganze Sprache entwickeln, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Und eben auch bei Avatar, also so gut hat mir der Film nicht gefallen, die Story fand ich nicht so gut, aber das mit der eigenen Sprache fand ich schon gut.
Ja, es macht es auf jeden Fall realistischer, würde ich sagen. Man könnte ja auch einfach eine Sprache benutzen, die es schon gibt, wo es vielleicht nur nicht mehr so viele Sprecher gibt, damit es nicht so stark auffällt. Also würde ich jetzt sagen, also bei einem Film, da, ich weiß nicht, was man da am ehesten nimmt, aber wenn es halt so, damit es möglichst außerirdisch klingt. Also es gibt ja dann in Afrika gibt es ja, glaube ich, auch diese Klicksprachen oder so. Das könnte man ja zum Beispiel benutzen. Und ja. Oder halt nur, dass es ähnlich klingt wie eine bestehende Sprache. Dann kann man halt was raussuchen, quasi aus einem großen Fundus.
Ja. Gibt es eigentlich auch eine Erklärung dafür, warum da so viele außerirdische Rassen so menschenähnlich sind?
Nee.
So ähnlich wie bei Star Trek, da gibt es da, glaube ich, eine Erklärung dafür, dass da irgendwie einmal so...
Bei Star Trek war die Erklärung, dass vor 4 Milliarden Jahren irgendwie ein Volk in die Urozeane Genmaterial importiert hat und die sich gleich entwickelt haben, ja. Ja, also das ist so ein bisschen, also... Die Erklärung ist nicht wirklich, warum die so ähnlich aussehen. Die gibt es nicht. Aber es gibt eine Erklärung, warum jedes Volk zum Beispiel Telepathen hat. Mhm. Also das ist... also die Vorlonen als hochentwickeltes Volk haben in die Entwicklung schon eingegriffen, der Völker.
Ah ja.
Und das ist auch der Grund, warum die Vorlonen sich nicht zeigen, den jüngeren Völkern.
Aha.
Und zwar, weil sie sonst sie wären erkennbar.
Mhm.
Weil im Genmaterial ist in den Genen der Völker ist halt hinterlegt, was passiert, wenn sie einen Vorlonen sehen, was sie dann sehen. Und zwar sehen sie dann eine Figur aus ihrer Mythengeschichte.
Ah.
Also, ja. Also jeder sieht was anderes, aber alle sehen das Gleiche. Also nur halt entsprechend ihrer Mythologie.
Ja,
also die Menschen sehen einen Engel, die Narren sehen ein engelähnliches Geschöpf aus ihrer Mythologie oder aus ihrem Fundus an Geschichte.
Mhm.
Und die Mybari sehen auch ihr eigenes Ding.
Mhm.
Manche sehen auch nichts.
Naja, gut, das ist natürlich auch was bei Menschen ja wahrscheinlich so ist. Jeder von uns sieht zum Beispiel rot auf eine bestimmte Weise, aber wir wissen nicht, ob wir alle denselben Eindruck von rot haben.
Ja, weil man es nicht beschreiben kann.
Man kann natürlich Vergleiche machen, aber das passt dann auch wieder.
Ja.
Also das ist halt immer schwierig. Ja, hat man denn was, gibt es denn auch, also manchmal gibt es ja in Science Fiction auch Informationen darüber, wie sich so die Außerirdischen fortpflanzen. Gibt es da bei Babylon 5 auch irgendwas?
Also einige Völker sind wohl, ich würde mal sagen, von den Genitalien kompatibel oder haben die gleichen erogenen Zonen, würde ich so dann sagen. Aber es gibt auch einige, die komplett andere Bereiche benutzen.
Mhm.
Also die Centauri, das ist so ein Beispiel, das mal auftaucht. Die Centauri besitzen Tentakel, also unter den, quasi im Bauchbereich, an den Seiten, besitzt jeder männliche Centauri auf jeder Seite 2 Tentakel und die Frauen dementsprechend 4 Öffnungen, also auf jeder Seite 2.
Aha.
Und der Intimitätsgrad wird an der Menge der Tentakel, die benutzt werden, festgemacht.
Ah.
Also... So eine flüchtige Bekanntschaft ist dann ein Tentakel und dann die große Liebe ist dann 4.
Ah, interessant. Naja, aber es ist wohl auch so, dass immer dann 2 zusammenkommen, so durch Mischung der Gene und nicht... Es gibt ja auch auf der Erde unter den verschiedenen Lebewesen auch verschiedene Taktiken.
Ja.
Wobei wir es häufig so haben, dass wir halt diese Fortpflanzung haben. Glaube ich sogar am häufigsten ist das mit dem Klonen, also mit den Insekten, wo ja dann nicht das ganze Erbgut, wo die ja eng verwandt sind, einzelnen Tiere. Und dann gibt es halt immer das mit dem das Paarweise, dass halt das Erbgut durchmischt wird.
Ja, aber eigentlich gibt es auf der Erde auch nichts mit, finde ich, mit Überträge, außer jetzt vielleicht, wenn man mit Pflanzen und Bienen nehmen würde. Das wäre ja zum Beispiel so eine Naja, also Pflanzen, die sich mit Blüten fortpflanzen, benutzen ja Bienen als Träger.
Ja,
so
ja,
so genau. Wäre es ja dann. Genau. Also das wäre jetzt das Einzige, was mir spontan einfallen würde, wo so ein Fall wäre. Aber da geht es ja auch nicht um Spaß bei der Sache.
Naja, aber ja, für die Bienen vielleicht schon.
Also die haben ja dann den Honig. Ne? Also
ja, ja,
stimmt Honig. Natürlich.
Das ist schon ein Trick dabei. Also Das ist einfach so passiert. Und es gibt Pflanzen, die sich durch da gibt es diese Windbestäubung auch. Also es geht auch sehr ohne Spaß. Aber bei den Bienen ist da bestimmt auch ein Spaßfaktor.
Also bei Babylon 5 wäre mir jetzt spontan gerade nichts bekannt. Mir fällt nur eins aus Star Trek ein, wo das mal Thema war. Mit einem quasi Überträger oder so.
Ja, ja.
Aber nee, sonst ist es immer das Zweier.
Ding. Ja, das finde ich eben so interessant, dass es immer nur so ein Zweier-Ding gibt. Es wäre doch eigentlich viel effizienter, wenn man mehr als zwei Genpools bei der Zeugung hätte. Also,
ja. Ja, du könntest es natürlich...
Intelligenten Designer, also Gott, vorschlagen, das
ja, aber dann würde ja die Bibel nicht mehr passen.
Ne? Ja, klar.
Ja. Ne, und... nee, also ich...
Also ich halte das für einen interessanten Gedanken. Also eigentlich... man wird ja immer davon geredet, Survival of the Fittest und so. Was ist eigentlich Fittest? Also ich würde sagen, mehr als zwei wäre vielleicht sogar noch viel besser. Warum das nicht gekommen ist auf der Welt, weiß ich nicht. Aber wir schweifen ab.
Also, ja.
Wenn ich Science Fiction beschreiben will, dann würde ich doch das mal alles durchtesten. Und mal so als Gedankenspiel.
Ich glaube, das Problem ist, das kannst du in so einer Fernsehserie nicht wirklich durchtesten. Also das ist passiert bei Büchern halt dann eher. Also so Periroden und so, die haben halt 50 Jahre Völker kreiert. Irgendwann wird es auch mal langweilig, immer nur paarweise. Dann muss man dann mal mehr kreieren. Ja. Da gibt es, glaube ich, so Völker, die dann Genmaterial sammeln und dann wird das Weibchen schwanger. Dann sowas habe ich, glaube ich, mal gelesen. Also ich habe auch eine Zeit lang mal Periroden gelesen.
Ja, aber da gibt es interessante Möglichkeiten. Ja, was habe ich hier noch? Die Schatten, was sind denn die Schatten?
Na, die Schatten sind der große Gegner in der Gegenspieler zu den Vorlonen. Also die Vorlonen sind halt, arbeiten halt theoretisch mit den jungen Völkern und die Schatten, also es sind unterschiedliche Philosophien, die beide haben. Also die.
Das ist auch so ein Volk, die Schatten?
Ja, die Schatten. Also die Schatten glauben, dass Entwicklung durch Krieg passieren muss.
Mhm.
Also quasi Evolution, also Survival of the Fittest.
Mhm.
Also sie kommen alle tausend Jahre kommen sie wieder raus, greifen an und die überleben, überleben. Oder die auf der Seite der Schatten kämpfen.
Mhm.
Und sind so ein Insektenvolk, die auch mit biologischen Raumschiffen arbeiten. Also es sind die quasi auf dem ähnlichen Entwicklungsstand wie die Vorlonen.
Ja, die sind ja auch so eine alte Zivilisation.
Ja,
genau. Ja.
Relativ alt. Also ihre Geschichte geht wahrscheinlich Millionen von Jahren in die Vergangenheit. Und das ist quasi die große Überhandlung der gesamten Serie, der Krieg gegen die Schatten und was überhaupt dieses Ding ist, was da jetzt kommt.
Mhm.
Also allein schon der Name, also sie haben keinen eigenen Namen, also sie werden nie mit einem eigenen Namen genannt, sondern es sind immer nur die Schatten. Was ja schon so...
Das ist auch ein Name, ne?
Ja, es ist schon ein Name, aber es beschreibt natürlich auch so ein bisschen, es ist so ein Gegner, der irgendwie in der Dunkelheit existiert und dann halt rauskommt, irgendwie wie so ein Kindermärchen. So, pass bloß auf, sonst kommen die Schatten und holen dich.
Mhm.
Und in der Serie tauchen halt Hinweise drauf auf, weil niemand dieses Volk wirklich kennt.
Mhm.
Also es gibt dann immer so, es taucht ein neuer Gegner in der Dunkelheit auf. Oder in den nicht besiedelten Gebieten am Rand der Galaxis und sowas. Das ist dann, kommt dann in den ersten Staffeln häufiger vor und am Ende tauchen die Schatten halt als Gegner auf. Dann.
Ja.
Und die auch, haben auch ihre eigenen Hilfsvölker und die für die sie arbeiten oder die für sie arbeiten genauso.
Ja.
Ja.
Ja. Ich habe jetzt hier bei den Schatten auch noch in meiner Mindmap den Propheten Valen.
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 Valen. Okay.
Ja, also der Valen ist von den Minbari der Prophet, sage ich jetzt einfach mal so, also so wird er nie genannt, aber er ist halt derjenige, der im letzten großen Krieg gegen die Schatten kam und die Minbari das Kastensystem kreiert hat, der Minbari, und sie vor dem großen Verlust, er hat sie beschützt durch diese Verwandlung in die Kasten und durch die Veränderung der Zivilisation der Minbari hat er sie quasi gerettet und hat Prognosen für die Zukunft hinterlassen, die dem Minbari folgen. Also er hat zum Beispiel, in 1000 Jahren wird der nächste Krieg gegen die Schatten passieren und ein Brudervolk der Minbari wird kommen und sie unterstützen. Oder die Minbari müssen sich verschmelzen mit einem anderen Volk, um den Gegner aufzuhalten. Und niemand weiß, also es wird schon in der Serie dann bekannt gegeben, also man erfährt, wer Valen war, also er taucht auch auf und die Geschichte wird geklärt, was denn vor 1000 Jahre vorher passiert ist beim letzten Krieg und woher diese Prognosen für die Zukunft kommen und diese Voraussagen von Valen. Und ja, Valen wird als so eine Art Messias, würde ich sagen, angesehen. Prophet, Messias, so die grobe Richtung. Also er ist halt heilig. So. Das heißt auch immer, Valen war kein Minbari von Geburt an. Hm. Er tauchte halt einfach irgendwann auf im Krieg. Kurz vor Verlust, kurz vor Ende, also kurz bevor die Minbari hätten sich ergeben müssen oder wären besiegt worden, tauchte er auf und änderte den Verlauf des Krieges und rettete quasi die Galaxis vor den Schatten.
Ja. Ja. Was hat denn der JMS, dieser Joseph Michael Straczynski, noch so alles gemacht? Ich meine, das Babylon 5 ist ja schon eine ziemliche Leistung. Gibt es da noch andere Sachen, die beachtenswert wären?
Ich wusste das mal. Aber also er hat natürlich noch nicht nur er hat natürlich im Babylon 5 Universum auch noch mehr gemacht. Ne? Also es gibt noch eine Spin-off-Serie, Crusade, die nach 13 Staffeln abgesetzt wurde, die auch nicht wirklich gut ist. Meiner Meinung nach, vielleicht sehen das andere Leute anders. Es gibt dann noch ein paar Filme, die in der Serie spielen, also die dann so zwischen Staffel 3 und 4 haben sie dann einen Fernsehfilm gedreht, der dann auch ausgestrahlt wurde. Oder also der wurde in der Serie gedreht und dann ausgestrahlt zwischen den beiden Staffeln zum Beispiel und dann halt eine Episode währenddessen dargestellt hat. Oder sie haben einen Film gemacht, der halt die Vorgeschichte zu Babylon 5 spielt mit allen Darstellern, die dann halt diesen Minbari-Krieg nochmal genau aufgreift und erklärt.
Ja, aber das ist schon erstaunlich, dass es auf der einen Seite macht dieser Typ Babylon 5, was total gut ankommt mit so, ja, auch diesem ganzen Fandom. Da gibt es halt viele Fans, gerade unter den Nerds. Und dann macht er dieses Crusade und das ist der volle Flop.
Ja, das war auch nicht. Also ich glaube, da haben ihm auch, das ist dann, denke ich mal, auch so ein großes Problem, dass dann die Produzenten einem reinreden. Ja. Also da bei Crusade wurde dann, also das ging halt die Erde. Also ein Virus wurde auf der Erde freigesetzt und sie mussten Gegenmittel suchen und das Gegenmittel haben sie versucht, Planeten von alten Völkern zu finden. Dann wurde so eine Expedition losgeschickt, das ist so die grobe Handlung und dann wurden dann so abstruse Dinge wie ein Fitnessstudio eingerichtet in diesem Ding, wo dann möglichst wenig bekleidete Crewmitglieder dann Sport treiben und das spielte dann immer mal wieder da drin. Das wurde dann gefordert wohl von dem von der produzierenden Firma, damit es mehr Sex-Appeal oder was auch immer bietet.
Ja, das ist natürlich ganz furchtbar.
Ja, und das war auch, also war das war jetzt nicht so mitreißend. Ja. Also die Handlung war jetzt auch nicht so toll. Es war jetzt nicht so schlimm wie meine, wie Andromeda, meine die Science-Fiction-Serie, über die ich am meisten herziehe, über ihre schlechte Handlung, aber es war schon nicht toll. Ja. Und es war auch, ich würde sagen, es war verdient, dass es abgesetzt wurde.
Ja.
Meiner Meinung nach. Mhm. Und dann gibt es noch, nachfolgend am Ende der Serie gibt es noch ein paar Filme, die dann noch so ein bisschen hier mal eine Episode, da mal eine Episode und dann manchmal auch der Versuch war, eine neue Serie zu starten. Mhm. Also Legend of the Ranger war der vorletzte Film. Da haben sie es versucht. Also die Ranger sind so eine Organisation, die halt gegründet wurde von Valen vor 1000 Jahren, um gegen die Schatten zu kämpfen und die wird wieder neu aufgebaut dann.
Ja.
Während der Handlung von Babylon 5. Mhm. Und ja.
Ja. Gut, da haben wir eigentlich jetzt einen schönen Einblick. Jedenfalls habe ich Lust, das jetzt zu sehen. Ich kenne es ja leider nicht, wie man ja entnehmen konnte. Ich meine, Vorbereitung war jetzt hier, ich habe ja jetzt einiges auch in der Wikipedia gelesen. Also ich bin ja jetzt schon Experte, ohne das hier gesehen zu haben. Aber jetzt werde ich das natürlich unbedingt auch sehen wollen. Ja. Gibt es da irgendwie noch was zu beachten, wenn man das sehen will?
Ja, also es gibt...
irgendwo aufhören, weil die fünfte Staffel zu schlecht ist?
Ja, die fünfte Staffel ist schon relativ okay. Also man kann sie sich anschauen, weil sie halt schon die Handlung vorantreibt. Sie ist jetzt... sie ist jetzt nicht so ganz gut. Also so erste Staffel ist auch jetzt nicht so mitreißend. Aber das ist halt, gehört halt zur Serie. Mhm. Das ist es halt. Und also es gibt eine gewisse Reihenfolge, wie man die Serie gucken sollte.
Aha. Ich denke, man fängt vorne an und hat
ja, das ist halt dadurch, dass es diese Filme gibt, die halt mittendrin spielen. Und zum Beispiel, wenn man den Film In the Beginning, der halt die Geschichte des Mimbari-Kriegs erzählt, da würde man halt Sachen erfahren, die man sonst erst in der dritten Staffel von Babylon 5 erfährt.
Aha.
Ne, das wäre halt absolut verraten, was denn ist. Und ich bin mir. Also man kann da sehr gut wahrscheinlich bei Google mal nachsuchen, in welcher Reihenfolge man das gucken sollte. Also man sollte, soweit ich noch weiß, den Pilotfilm schauen, dann die ersten 2-3 Staffeln. Mhm. Und ich glaube, ab dem Punkt, da muss man dann ab und an mal einen Film einschieben. Mhm. Und ich glaube, am Ende der vierten Staffel guckt man dann in The Beginning. Mhm. Oder am Ende der... Nee, die letzte Folge schaut man nicht, davor schaut man In the Beginning. Mhm. Und dann schaut man die letzte Folge der vierten Staffel, weil die so ein Ausblick ist auf bis 1 Million Jahre in die Zukunft.
Ah ja.
Also das ist so eine Folge, die wurde eingeschoben, weil die eigentlich geplante letzte Folge ans Ende der fünften Staffel geschoben wurde. Und deshalb haben sie sich noch eine Folge ausgedacht, die am Ende der vierten gesendet wurde. Mhm. Und die finde ich auch eigentlich nicht schlecht. Also die ist auch quasi losgelöst, so ein bisschen von Babylon 5, aber hat so ein paar lustige, also wie schon mit diesem Alfred Bester und den Science-Fiction-Büchern hat man sehr viele Elemente in Babylon 5, die auf Science-Fiction-Autoren, also man merkt, wenn man die Bücher kennt, dass JMS viel aus Science-Fiction-Büchern entnommen hat, die er selbst gelesen hat.
Ja, klar.
Also, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt, aber ich kenne so ein Science-Fiction-Buch Lobgesang auf Leibowitz. Mhm. Da geht es irgendwie darum, Nuklearkrieg und die Menschheit vernichtet sich und irgendwie nach 500 Jahren so wieder Mittelalter und es gibt so Mönchsorden, die das geheime Wissen der Vorväter behalten. Und so eine Episode gibt es dann auch in dieser Folge. Also die spielt halt immer. Sie spielt halt ein Jahr danach, nach Ende der vierten Staffel, 10 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre, 1 Million Jahre, so in dem Dreh. Mhm. Also es gibt dann 4, 5 Episoden da drin und das ist halt schon, und in der einen Episode erkennt man halt diese Hommage an Lobgesang auf Leibowitz.
Mhm. Ja gut, also ich meine, solche Sachen gibt es natürlich auch an anderen Stellen. Ne?
Also das ist...
Planet der Affen, ohne jetzt hier zu spoilern, da geht es ja auch um... also in einer der...
Ja, stimmt. Also
geht um den Atomkrieg und der Planet der Affen ist dann die Erde und so, oder nach dem Atomkrieg. Also, am Ende haben sie es ja doch jetzt, wenn man den neuesten Planet der Affen-Film.
Den habe ich mir gar nicht angeschaut.
Da haben sie es ja anders erklärt.
Ach so.
Ist auch die Erde, der Planet der Affen, aber da soll die Geschichte anders sein. Das mit dem Atomkrieg.
Ach, das ist ja. Ist das nicht dieses Paralleluniversum oder irgendwie sowas, wo es dann ist? Oder war das? Oder, nee, da muss ich dann, da muss ich doch mal Planet der Affen schauen, die Neuverfilmung.
Ich will das jetzt nicht verraten, weil das
Ja, gut.
Der absolute Spoiler ist, wenn ich jetzt erzähle.
Ach so, okay, dann verrat's mir bitte nicht. Dann
sind,
ja.
Ja, gut, aber wir sind ja schon bei anderen Themen. Also würde ich sagen, erstmal vielen Dank.
Ich danke dir.
Den Einblick in Babylon 5 und ich habe ja mir jetzt das auch schon besorgt. Ich werde also bald starten. Ja, danke.
Danke, Maha.
Und tschüss.
Ciao.